It's a musical.
One Desire. Der Podcast über YouTube auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen, guten Abend, guten Tag, guten Morgen oder auch gute Nacht. Kann ja jeder für sich entscheiden, wann er uns hört. Und zwar One Desire, der Podcast über YouTube bei
meinmusikpodcast.de.
Richtig.
Und damit herzlich willkommen, auch von mir, von meiner Stelle. Hallo Sebastian.
Hallo Lars.
Ja, wir sind wieder da mit einer neuen Folge zum Thema, ja, jetzt geht's rund heute, ne?
Ja, 360 Grad, ein Album, 3 Jahre Tour und die Suche nach der Relevanz.
Ja, das ist so ein bisschen Dauerthema, Suche nach der Relevanz. Da haben wir, glaube ich, das eine oder andere Mal hier vorher in den Folgen vorher schon über YouTube gesprochen. Die Jagd nach der Relevanz, immer noch bedeutend zu sein in der Musikgeschichte und nicht die eigene Karaoke-Show sozusagen.
Ja, ja. Manchmal sind sie vielleicht mehr auf der Suche nach dem Wanz.
Ja,
das aber den bringen wir mit, nicht die. Die sind immer noch recht schlank unterwegs.
Ein geiles Wortspiel jagt das nächste hier zum Einstieg. Ja, wir haben letztes Mal gesprochen über Leave Behind the Bomb, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Das ist die Periode gewesen, All That You Can Leave Behind. Aber auch dann Vertigo, How to Dismantle an Atomic Bomb. Und jetzt haben wir uns entschieden, einen Schritt weiter zu gehen und sowohl No Line on the Horizon, so heißt ja dann das Album, zu nehmen, aber auch dann die 360-Grad-Tour da dran. Warum ist das Milestone, Sebastian?
Die 360-Grad-Tour ist eigentlich Milestone, weil einmal die Bühne an sich ein tolles Kunstwerk eigentlich ist, kann man wirklich so ja sagen. Ja,
Wahnsinn, die Klaue.
Ja, die Klaue. Ist ja immer noch aufgebaut oder ist jetzt aufgebaut ja in USA, in irgendeinem Städtchen da. Die haben das ja Ding genutzt, ohne aber jetzt den Bildschirm. Das macht das Ganze schon sehr imposant und dadurch, dass die Tour wirklich 3 Jahre lang ging, 2009 angefangen, Barcelona, dann das Ende war dann 2011 in Kanada, glaube ich, ne?
Ja, und es ist die erfolgreichste Tour, kommerziell gesehen, aller Zeiten, hat man die Rolling Stones mit vom Thron gestoßen, $760 Millionen, glaube ich, eingenommen insgesamt, also das war eine Nummer, da haben die ordentlich hingelegt, die Jungs, und natürlich dann ein Grund zu sagen, das ist ein Milestone.
Ja, aber wobei ich jetzt aber nicht unbedingt finde, dass eigentlich die Einnahmen so prägnant sind für eine gute Tournee. Aber das können wir
ja besprechen. Genau. Das können wir ja besprechen hier bei One Desire. Ja, ach du meine Güte. Rammstein, Pussy, Emiliana, Torini, Jungle Drum. Oh, this thing like a jungle drum.
Ja. Alle Songs ja aus den Charts 2009
in Deutschland. Als U2 auch ihre Single rausgebracht haben zum Following-Album No Line on the Horizon, nämlich Get on Your Boots.
War ein Welthit, oder?
Naja, also es ist so, ich war damals bei der Release-Party von der Plattenfirma in Düsseldorf, glaube ich. Da hat noch die Coverband und die guten Freunde von Achtung Baby haben da gespielt, performt. Mhm. Und da habe ich noch ein Poster bekommen, wo U2 No Line on the Horizon drauf stand und so. Und da wurde dann halt auch Get on the Boots so natürlich in Anführungsstrichen vorgestellt. Ja. Und das war, ja, wo ich sage,
Hat mich nicht so umgehauen am Anfang.
Also allein die Zahnarztgitarre, das ist so ein Ding.
Ja, da habe ich jetzt weniger Probleme mit.
Sag doch mal, was hat dich denn da so ein bisschen dran gestört? Aber sagen wir es mal so.
Das Ding war nicht so richtig Fisch und Fleisch. Das Ding wollte rockig sein, wie vorher, so eigentlich auch Vertigo. Haben ja immer damit geprahlt damals. Das Ding ist das eigentlich der schnellste Song, den sie bisher hatten. Heißt ja nicht, dass es dadurch besser wird, ne? Hatten aber auch deswegen eigentlich die Songs, die ja mit Rammstein und Emiliano Torini angespielt haben, auch sicherlich Schwierigkeiten, sich zu definieren. Was ist jetzt eigentlich, was für einen Song braucht man, um einen Hit zu landen? Und ich glaube, das war zu der Zeit echt schwieriger schon.
Ja, es ist angefangen, schwierig zu sein. Ja, es ist sehr fragmentiert geworden. Wir haben ja seit 2007 sozusagen den Siegeszug des Smartphones dann auch erlebt, in Anführungsstrichen. Gab es natürlich auch immer mehr Möglichkeiten, sich verschiedene Weise Musik dann auch zu besorgen und auch dann mehr individuell angepasst auch zu hören.
Ja, gab es ja auch mal den U2 Apple iPod.
Ja, gab es ja dann auch nochmal. Haben sie ja dann auch mal mit Apple da zusammengearbeitet, aber auch mit, wie hieß das andere, BlackBerry? Das war ja, ja
BlackBerry, die waren
ja
sogar, haben sie dann zu der Zeit war dann Blackberry sogar, deren Partner.
Genau, war dann der Partner dann auch für die Tour. Da liefen ja sogar Werbespots und so weiter mit den entsprechenden ja, Songs, die dann auch dann aus dem Album dann ja, gewesen sind oder gekommen sind. Aber natürlich auch die Frage nach dem, warum haben sie jetzt nochmal, ich will nicht sagen, wieder eine Kehrtwende gemacht, aber es war ja zu erwarten, dass sie machen jetzt nicht nochmal How to Dismantle an Atomic Bomb. Das war ja so ein, wieder so ein abgeschlossenes Kapitel, möchte ich sagen. Mhm. Und sind dann rübergegangen und haben gesagt, okay, No Line on the Horizon. Ich habe so das Gefühl gehabt, sie wollten nochmal künstlerisch tätig sein. So, also das ist sehr künstlerisch insgesamt und dann kam ja auch noch diese ganze Filmgeschichte mit dazu, aber das kannst du auch nochmal einordnen.
Ja, das ist ja denen durchaus gelungen. Es recht mit dem Film hier Linear von Anton Corbijn, den es ja zum Album dazu gab. Ich weiß gar nicht, ob ich den mal komplett gesehen habe. Hauptsächlich habe ich.
Der lief da auch den Abend. Also ich habe den einmal komplett gesehen, danach aber nie wieder.
Aber wobei, was ich da schon mal interessant finde, das finde ich eigentlich einen der allerbesten Song in der Zeit oder überhaupt eigentlich in den letzten 20 Jahren für mich. Winter. Also es gibt ja noch eine Soundtrack-Version davon.
Ja,
aber ich meine, diese aus dem Film Winter ist ein absoluter Spitzensong, den höre ich so gerne. Ist auch echt toll aufgenommen, finde ich mal. Ist ja nicht unbedingt der Steckenpferd, eine gute Aufnahme zu haben bei den Alben. Da gibt es ja deutlich bessere Kandidaten auf der Welt. Der ist zum Beispiel nicht auf Platte gelandet. Dann sehe ich aber auf der Platte, da ist zum ersten Mal eigentlich ein Song dabei, wo ich sage, den hätten sie sich absolut sparen können, in meinen Augen, mit, wie heißt der? Snow.
Nein, Snoke. Snoke. Okay, warum?
Der Snoke-Song für mich.
Ja, warum?
Wie heißt der denn mal? Siehst du, ich komme jetzt nämlich mal drauf.
Ach du meine Güte, ja.
White as Snow.
White as Snow, genau. Ja, okay.
Der ist so... Für mich irgendwie so, der ist wirklich künstlich, als würden sie versuchen, irgendwie so das Beste von U2 reinbringen, aber es hat eine Coverband von U2 gemacht oder so.
Okay.
Also so kitschig auch und.
Also sagen wir mal so, ich habe wenig erwartet von dem Album insgesamt. Also ich habe meine Erwartungen sehr runtergeschraubt, weil ich genau wusste, das bleibt nicht so. Also die machen jetzt wieder was anderes. Und allein auch so die Nummer hier, dieses No Line on Horizon zu nehmen, dieses Cover von dem japanischen Künstler, der irgendwie am Bodensee was fotografiert hat.
Urlaub gemacht hat,
ja. Da habe ich schon gedacht, okay, so. Und in der Zwischenzeit, es war ja auch so, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dieses Album ist ein, ja, wir müssen mal wieder ein Album machen. Weil vorher, da waren die ja so umtriebig, die haben ja alles Mögliche gemacht, nur halt sich nicht auf U2 konzentriert, habe ich so den Eindruck. Da war viel, was war viel dabei? Viel Red und viel One, was sie gemacht haben an
New Orleans, die ganze Geschichte.
New Orleans
ja auch mit Music Rising, zusammen auch mit Gibson. Die haben ja auch etwa 300 Gitarren haben die zusammen gebaut.
Genau, so Benefits-Auftritte haben die da ganz viel gemacht. Dann haben sie auch so, ja nochmal den 3D-Film von der vorherigen Tour haben sie ja noch sozusagen produziert und vorgestellt, haben zwischendurch noch Grammys gewonnen für die ganze Sache. Und man hat so das Gefühl gehabt, gerade dann auch so, als dann so Richtung Ende des ersten Jahrzehnts ging, der 2000er Jahre, wir wollen nochmal was anderes machen, im Sinne von ja sogar Musical, Spider-Man-Musical.
Ja, war Bono dort.
Wurde auch genau in diese Richtung da gemacht.
Was haben eigentlich die anderen beiden
gemacht? Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie Tee getrunken. Oder einer hat Tee getrunken und der andere hat geguckt, welche Brille passt oder so.
Ja, aber Fiemann war da.
Genau, oder haben geguckt, von wegen kriegen wir noch ein bisschen Geld raus aus Mission Impossible Soundtrack,
genau.
Ah, okay, wollen wir nicht ganz so spitzfindig sein, was das angeht. Also wie gesagt, sie haben viel zu tun gehabt und ich habe mich sowieso gewundert, bei dem ganzen Gedöns drumherum, dass da dann überhaupt ein Album überhaupt rauskam mit, ja, dann doch relativ experimentierfreudig dann auch an Songs, sagen wir es mal so.
Ja, Cellars of Lebanon zum Beispiel finde ich sehr überraschend. Der ist nun mal sehr anders.
Yesterday I spent asleep.
Ne, ist auch ein guter Song. Sicherlich nicht einer meiner Favoriten, aber auch ist ein sehr guter Song. Aber die Platte finde ich schon echt toll.
Die Platte ist insgesamt
dieser Ausreißer für mich.
Ja, also
auch Ghetto on Your Boots ist ein guter Song. Hat mir jetzt vielleicht aber von den Drums, die waren mir zu poppig vielleicht in dem Stück, was auch so ein Problem war vielleicht. Das Get Off the Boots war auf jeden Fall keine gute erste Hitsingle.
Ja, also ich glaube, da hätte man auch auf was anderes gehen können, natürlich. Aber insgesamt, man hat ja dann auch angefangen, die Songs einzuspielen, unter anderem Marokko hat da ja auch Video gedreht, Magnificent zum Beispiel, was ja sehr, sehr klassisch auch vom U2-Sound wieder gewesen ist. hört man denn Marokko oder diesen anderen Einfluss, dass man mal rausgegangen ist aus wieder aus diesen etablierten Studios in Anführungsstrichen? Also ein bisschen Südfrankreich war wieder dabei, logischerweise, weil sie da zu Hause sind. In Dublin haben sie was aufgenommen, aber halt eben auch Marokko.
London waren sie, New York waren
sie. Ja, sie waren ja, sehr weltbürgerlich wieder mal unterwegs.
Ja, also kam mir so ein bisschen vor eigentlich, als haben diesen Plan gehabt, wir wollen nach Marokko gehen und diesen Gedanken oder diesen Geist, wie man das eigentlich auch bei Achtung Baby spürt, dass man ja, irgendwie spürt man da Berlin oder verbindet auch Achtung Baby mit Berlin. Und das haben die da vielleicht wieder versucht, hat aber nicht so wirklich funktioniert, weil
ich bis auf
ein
ja
bisschen Vogelgezwitscher.
Ja, ja, gut. Ich finde das aber auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses von wegen, wir wollen uns nochmal inspirieren lassen. So dieses nicht einfach, wir kommen einfach hin, rotzen ein paar Songs raus, wird eh Nummer eins, wie ja No Line on the Horizon auch passiert, wie es ja auch No Line on the Horizon passiert ist, war ja in ganz vielen Ländern Nummer eins dann auch, sondern wir versuchen da nochmal was auf die Beine zu stellen, wo wir uns auch quasi nochmal pushen und inspirieren lassen und danach nach Marokko zu gehen und mit Fes da was zu versuchen, so einen Spirit wie Berlin zu kreieren, weiß gar nicht, ob das überhaupt der Anspruch gewesen ist, aber grundsätzlich sowas zu versuchen, ja, why not, ne?
Ja, das ist ja richtig. Man hört es jetzt aber unbedingt nicht so. Ich denke jetzt nicht an Marokko, wenn ich No Line höre.
Ja.
Das ist jetzt nicht der Fall.
Trotzdem einer der schönsten Songs mit drauf, der Ohrwurm am Ende des Konzerts.
Moment of Surrender.
Moment of Surrender finde ich einen grandiosen Song, also zählt bei mir auch zu meinen Lieblingssongs bei YouTube. Ein bisschen lang geraten insgesamt. Aber
nee,
es ist,
nee, finde ich gar nicht.
Ich finde schon. Ich finde also für etwa, wo ich sage, da bis es dann zum Höhepunkt dann auch strebt, das dauert sehr, sehr lange, finde ich, aber grandios live umgesetzt und als dann, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Tour, als wir dann nach Hause gegangen sind, du hast ja tagelang diesen Ohrwurm noch drin gehabt, dieses Oh. Das ist natürlich Wahnsinn in dem Sinne. Aber nochmal, um da nochmal eine Runde zu drehen, im Sinne von, hast jetzt Hitsingle angesprochen, Suche nach der Relevanz. Warum fällt es U2 offensichtlich so schwer, wieder mal einen Hit zu schreiben? Also gerade auch in dieser Phase.
Ja, zumindest, dass es klappt.
Ja, dass es dann klappt. Liegt es halt daran, dass U2 sich dann auch selbst überholt haben über diesen Zeitpunkt? Also nach dem Motto, wir sind eine Albumband, aber keine Hitsingle-Band? Oder
wahrscheinlich ziemlich einfach. Die sind einfach zu alt. Also kennst du großartig Künstler, die mit ungefähr 50 Jahren noch Hits rausbringen? Das ist wirklich alles andere als ein Regelfall, das ist ja wirklich eher eine Ausnahme. Das passiert dann vielleicht mal hier Sex Bomb, ja, weil er dann zusammen mit jemandem
arbeitet. Ja, ja, also da gibt es dann aber so die Collaborations ja und so weiter. Ja,
ist ja,
aber gut, das hat sich natürlich auch alles in die Richtung sehr viel dann auch R&B und sehr viel Hip-Hop, gerade auch in den USA, verschoben insgesamt.
Sehr vielfältig, was man an Musik dann so hören konnte zu der Zeit. Ist halt schwierig für die dann das zu empfinden. Die kriegen natürlich auch nicht mehr dieses junge Volk, was wir alle schon mal gesagt haben.
Ja,
in den 80ern, da waren, deren Bass war arschjung. Die waren 15, 20 Jahre alt.
Und da hat das natürlich auch genau gepasst, dieses Engagement und so weiter. Ja, während du dann insbesondere 90er sehr viel Spaßgesellschaft hast, dann 2000er, neues Millennium und so, da sind natürlich andere Dinge auch dann gefragt, in Anführungsstrichen. Also gerade viel, viel digitaler alles geworden, logischerweise. Und da musstest du natürlich schon aufpassen, dass du da nicht wie ein Dinosaurier daherkommst. Ja, ne?
Und dann auch schon vor 10 Jahren, gut 10 Jahren, haben halt die damals kreischenden Fans sind jetzt im Büro und arbeiten irgendwie.
Richtig, so wie wir beide.
Und sind ziemlich ruhig, haben Familie, bringen jetzt ihre Kinder mit zum Konzert.
Ja, sowas halt. Ja, man wächst mit. Mit
und das macht es halt schwierig. Und die ältere Leute, die holen sich nicht oder pushen nicht da irgendwie einzelne Singles und yeah, yeah und gehen dann ab.
Das ist
halt nicht
das
mehr. Und das macht es halt so, dann sehr schwer für die.
Ja.
Heißt ja nicht, dass nicht nochmal auch mal ein Hit kommen wird von U2.
Ja. Und trotzdem, was das Album auch da ausgemacht hat, da hat ja einer der Produzenten, nämlich Brian Eno, mal wieder ein bisschen was dazu gesagt, was er zu dem Album empfunden hat.
Because the record is really somewhere different. To me it's a
Die Platte ist wirklich anders. Für mich ist sie wie ein Aufbruch für die Band. Es ist eine ganze Gruppe von Songs darauf, die total originell und musikalisch stark sind. Und es gibt keinen, der sie so hätte machen können. Keiner klingt so wie U2 oder wie die traditionellen U2. Und wenn du die Songs hörst, denkst du, wer sollte das sonst sein?
But if you listen to them, you think, well, who else could it be?
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep Racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, daran anschließend war natürlich dann auch das 360-Grad-Ding geplant. Also erstmal muss ich sagen, kommerziell eine geile Idee, die Plätze auszuverkaufen hinter der Bühne, die sie sonst nicht ausverkauft
kriegst. Ja, haben sie in der Halle ja schon immer gemacht.
In der Halle, genau, das ist so dieses, Bono hat das glaube ich immer als ja, Madison Square Garden Effekt bezeichnet, dass hinter der Bühne halt die Leute dann halt auch zu sehen sind, in Anführungsstrichen, und nochmal einen ganz anderen Blick drauf letztendlich haben.
Ja, auch finanziell eben, weil die haben sie recht günstig angeboten oder konnten insgesamt mehr Karten verkaufen, um dann andere wiederum im Preis zu senken. Andere Karten hat man jetzt nicht vielleicht wirklich gespürt, weil ja trotzdem von Tour zu Tour es immer teurer wurde. Ja, ja. Ich glaube, ich habe für die teuersten Karten haben bei der Vertigo-Tour noch 90 Euro etwa gekostet. Dort ist man dann bei 130, 120 Euro angelangt.
Und wir haben uns natürlich auch einen Traum erfüllt.
Ja.
Nämlich damals, ja, Heimspiel, Dublin. Sind wir tatsächlich hingeflogen, haben uns da zwei Konzerte angeschaut.
Mit deiner Schwester
noch. Mit meiner Schwester noch.
Lieben Gruß, Ilke.
Schönen Gruß, ja. Auch die habe ich auch, Freundin. Die habe ich auch missioniert, möchte ich mal sagen, im Sinne von die 4 Jahre jünger und trotzdem YouTube-Fan geworden. Ja,
oh ja, ein ganz großer.
Ganz großer, was das angeht. Und ich kann mich noch erinnern, das war eine grandiose Geschichte. Wir waren, da war noch eine Freundin von meiner Schwester mit dabei. Wir sind dann nach Dublin geflogen und sind dann da zum
und
Hotel
gekommen.
Genau, sind wir dann zum Hotel gekommen und das Hotel war voll. So, und wir hatten eigentlich zwei Doppelzimmer bestellt. Da sagten die, ja, ihr habt jetzt die Auswahl. Entweder bringen wir euch irgendwo im Hotel unter, irgendwo vor der Stadt mit einer Stunde Anreise, oder aber ihr müsst alle in ein Zimmer.
Ein sehr entspannter Lars reagiert ja auch immer sehr entspannt.
Ja, sowas. Ich bin dann mal kurz aus dem Sattel und hab gesagt, ey Leute, nur weil ihr hier überbucht, ihr Saftsäcke, ihr wisst genau, dass hier U2-Konzert ist am Wochenende.
War denen wahrscheinlich Wurst.
Ja, wahrscheinlich so viel Geld haben die nie eingetragen. Aber wir haben extra dieses Hotel ausgewählt, weil er da 5 Minuten zu Fuß zum Stadion hingegangen bis so ungefähr. Und ja, dann haben wir natürlich entschieden, nee, wir gehen jetzt hier nicht raus, irgendwie eine Stunde Anreise in der Stadt, sondern wir haben uns dann echt zu viert ins Zimmer gequetscht. Ja,
die haben uns ein großes Vier-Bett-Zimmer gegeben.
Ja, sagen wir mit zwei Notbetten in Anführungsstrichen drinne, aber das werde ich dann auch in dem Sinne damit verbinden. Also es war wirklich sehr, sehr interessant damals, wie das
abgelaufen ist. Die hatten ja auch noch einen Pub gehabt direkt, ja?
Ja, ja.
Dazugehörig, ja. Wo du aber nicht drin sein konntest, weil lief natürlich nur U2, aber so laut, du hast nichts verstanden.
Ja, das war
im eigenen Wort.
Vor allem, das hat man dann auch gesehen, wenn man dann rumgelaufen ist durch die Stadt. Also, das ist ja Nationalstolz, muss man ja ganz klar sagen. Also, wer von euch noch nicht. Ist wie Karneval. Wer noch nie in Dublin gewesen ist, gerade auch wenn ein U2-Konzert ist, das kann man absolut empfehlen, weil das ist so ein Hype. Ja, also jede Leuchtreklame, ja, jedes Baustellenschild hätte ich jetzt fast gesagt.
Du hörst überall hörst die U2, sei es eine Coverband, sei es die Songs selber.
Ja, Wahnsinn.
Auf der Straße, in den Pubs. Natürlich geht das auch bestimmt vielen Dublinern auf den Sack.
Aber was man auch sagen muss, wer U2-Konzerte mal in Deutschland besucht hat und dann nach Dublin kommt, dieses Einlasskonzept, was die da hatten, Wahnsinn. Top.
Ja, die hatten ein Konzept.
In Deutschland ist einfach nur, stell dich hin, du kannst morgens um 8 Uhr da sitzen, scheißegal, wenn einer um 17 Uhr kommt, der drängelt sich halt einfach vor, es kontrolliert keiner und dann kommst du dann auch mit weniger als 12 Stunden Wartezeit hin. Aber da war das richtig gut gelöst, also richtig, wo du genau wusstest, ihr müsst jetzt auch nicht drängeln und auch nicht laufen, ihr kommt alle vorne rein, das wurde mehrfach kommuniziert, die Leute haben sich gekümmert, da wurde Müll weggeräumt zwischendurch,
war eine runde Sache.
Da war echt eine runde Sache. Du kamst immer wieder an den Platz, wo du wolltest und so. Also da muss ich wirklich sagen, Bombe, dass das im Croke Park war. Ich meine, das ist ja auch keine kleine Veranstaltung, 90.000 Leute oder was
da waren.
Und ich muss doch, den muss ich noch loswerden, weil, wie gesagt, ich habe es ja vorher noch nicht gesehen gehabt. Du hattest, glaube ich, ein Konzert vorher schon gesehen gehabt.
Ich war ja schon in Berlin.
In Berlin, genau. Und das habe ich nicht gepackt gehabt. Und ich bin dann sozusagen rein und dann ist man so in den Seiteneingang. Man hat durch die hohen Tribünen im Croke Park die Bühnenkonstruktion nicht gesehen. Ich wusste natürlich, dass das huge ist. Ja, aber in dem Fall habe ich mir gedacht, okay, wird jetzt nur, wie es halt so ist, eine große Rockbühne. Und wir sind da durch so einen Seiteneingang reingeleitet worden, damit man da auch in diesen Innenraum, in diesen Kreis da halt reinkommt, in diesen inneren Circle. Und dann gehe ich da um die Kurve rum und dann steht dieses Monstrum da vor mir. Mhm. Und ich habe gedacht, ich bin hier bei Krieg der Welten, bin ich gelandet. Ja. Also, und ich hab echt Tränen in den Augen gehabt. Ich gesagt, das gibt's doch jetzt. Sowas Geiles für ein Konzert habe ich noch nie gesehen gehabt vorher. Also, und trotz Popmart und trotz Achtung Baby und was weiß ich was oder SuTV, da stehst du dann davor, vor dieser Klaue und denkst dir so, wow, das ist meine Band. Das haben die da jetzt hingestellt und du siehst die gleich in ihrer Heimatstadt vor dem Publikum, vor deinem Heimatpublikum und so weiter und so fort. Und das war ganz witzig im Innenraum. Fast nur Ausländer.
Ja, ja, das ist dann sehr geil.
Fast nur Ausländer, die angereist sind und,
aber
die,
von überall
Iren,
her, ne?
Und die Iren saßen sozusagen alle auf der Tribüne und sind irgendwie eine halbe Stunde vor Konzertbeginn angekommen.
Da waren wir gefühlt so die Heimischen.
Ja, so ungefähr. Also das war sehr, sehr beeindruckend. Also von der Konstruktion, von diesem Schirm hast du natürlich direkt vor der Bühne wenig mitgekriegt. War natürlich aber auch beeindruckend, als das Ding runterfuhr und so weiter. Ja. Also das alles mitzuerleben und auch so aus dieser Nähe und dann so, wir schalten mal eben auf die internationale Raumstation.
Da nochmal.
Hm? Ja, also da waren ganz viele Sachen dabei, wo jetzt auch vielleicht das Album nicht so gewesen ist, dass du sagst, das war ein Hit, aber die Tour, die war es in jedem Fall.
Hast du ja eigentlich jetzt gerade nochmal sehr schön und ausführlich erklärt eigentlich, warum das ein Milestone ist.
Ah ja, schön, danke. Ne,
eigentlich ja.
Passiert manchmal,
für uns so raus. Für uns persönlich erst recht. Auch noch eine kleine Anekdote, ich habe bei youtubeforum.de, habe ich dann dadurch, dass sie die Tour ausnahmsweise in Europa gestartet haben, habe ich da einen Thread aufgemacht und zwar wollte ich jungfräulich in das Konzert gehen. Ich wollte nicht wissen, was die da irgendwie spielen, weil die hatten ja nur ein, zwei Konzerte vorher gehabt und bin dann ohne irgendwas zu wissen, ja, eine Sache habe ich dann doch leider versehentlich mitgekriegt,
gespoilert,
in das Konzert reingegangen. Und das war echt toll, das mal so zu erleben. Weil es ist ja echt schwer möglich, wenn sie mal in den USA starten und du musst dann 3-4 Monate warten.
Ja, ich mache das immer noch so. Also ich will da gar nichts wissen vorher in dem Sinne. Also am Anfang so gerade so in der Sturm- und Drangzeit, so in der Jugendzeit, da hast du alles aufgesogen, da wolltest du alles wissen und wusstest in dem Moment, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das.
Aber hast du auch nicht so viel mitgerichtet,
natürlich. Ja. Jetzt hast du ganze Internet und sowas. Jetzt hast du ganze Krams ein bisschen mehr Informationsmöglichkeiten und da mache ich wirklich also digitales Detox, was das angeht. Das ziehe ich mir alles nicht mehr rein, was das angeht. Aber letztendlich war es, wie du gesagt hast, ein Milestone. Ich glaube auch das erste Konzert dieser Art und dieser Größenordnung, was dann live auch bei YouTube übertragen wurde damals. Das war so ein richtig, richtig fettes Ding mit einer Live-Übertragung. Ja. Diese
Rose Bowl.
Genau, die Pasadena-Nummer, wo dann das hinterher auch dann auf DVD zu erkennen ist. Also wie gesagt, das ist so ein Part, wo ich sage, wow, also da haben YouTube nochmal ordentlich hingelangt. Sagen wir es mal so. Und haben ja dann auch gesagt, dass sie das machen, weil sie auch Sachen machen möchten, nach wie vor, die vorher noch keiner gemacht hat. Das haben sie hingekriegt.
Nah dran wollten die sein, am Publikum. Oder das Publikum sollte nah dran an ihnen sein. Ist ihnen das gelungen?
Jein, würde ich mal sagen. Also
lass mich raten, weil ich finde auch jein.
Ja.
Weil das dann doch.
Du hast mich gefragt, jetzt muss
ja, ich aber vielleicht kannst du es ja bestätigen.
Okay.
Weil die Bühne dann letztendlich doch nicht in der Mitte war. Letztendlich haben sie in Einrichtung hauptsächlich geguckt.
Das ist richtig. Also das stimmt. Ich meine aber weniger die Platzierung. Also normalerweise, wenn man vom Fußballstadion ausgeht, das Ding steht auf dem Mittelkreis. Ja, und drumherum sitzen alle Leute. Das hätte man in dem Sinne erwarten können. Aber haben sie nicht gemacht, sondern eher so ein bisschen so, wenn es so in Drittel aufteilt, waren sie quasi mehr so im letzten Drittel dann auch, so mehr so auf Strafraumhöhe, möchte ich mal sagen.
Ja.
Und hatten dann trotzdem natürlich dann die Leute auch dahinter. Klar, da musst du auch eine Zuwegung schaffen, dass du da auch durchkommst und wie auch immer. Das ist nicht so das Ding. Aber was die Nähe ausmacht oder dass dieses Konzept hinter, dafür waren die zu weit auseinander während des Konzerts. Also wir haben spaßeshalber gesagt, ab und zu treffen sie sich mal auf der Bühne.
Ja, stimmt.
Ja? Du hast diese Einheit nicht gespürt. Also fand ich diese Bandeinheit. Hast du bei manchen Sachen, da waren die dann aber, wenn die dann tatsächlich alle zusammengestanden haben, dann war das alles so klein und ist das so untergegangen in diesem riesigen Konstrukt, dass man diese Einheit zwar gespürt hat, wenn man vorne dicht dran gegangen ist, aber wir haben ja dann auch ein paar Konzerte auch von der Tribüne aus gesehen. Das wurde fast alles verdeckt. Also das kann ich so richtig dann gucken können. Was sagen wir mal
ja,
so.
Ja, es war dann manchmal ein bisschen schwierig, wobei das aber
Das Bandfeeling war nicht so da, fand ich.
Hat aber mehr so die erste Hälfte eigentlich das Konzert immer ausgemacht eigentlich, weil später waren die doch sehr zentral immer. Ne? Wirklich, ja. War ja schon geil mit den fahrbaren Brücken. Echt toll.
Ne? Ja, gute Idee.
Wenn er dann über dich rüberfährt, er spielt dann direkt über dir, ist Until the End of the World.
Da kann man dann mal gucken auch und so. Also bekommt man halt Eindrücke, die man sonst nicht bekommt. Das ist schon richtig. Aber wie gesagt, auch nur, wenn du direkt unter dieser Klaue dann gestanden hast. Wenn du irgendwo, JWD, ich glaube, da hast du dich abgeschnitten gefühlt. Also das war sehr weit weg.
Da kann man schnell mal einen blöden Platz haben. Zum Beispiel hatte ich dann in Hannover hatte ich einen Sitzplatz gehabt. Da habe ich dann ganze Zeit immer eine Klaue
vor mir
gehabt, so dass ich da eigentlich Bono, wenn er dann zentral stand, eigentlich nie gesehen habe.
Ja, so und sowas ist natürlich dann ärgerlich. Aber auf der anderen Seite, wie willst du es machen? Also du kannst ja eine schwebende Bühnenkonstruktion in der Form gibt's nicht.
Ich sage ja auch nicht, das war kacke, sondern es war toll.
So, und wenn das, wie gesagt, wenn du da vorne bist, auch dass Larry sich drehen konnte mit seinem Schlagzeug, hat er aus meiner Sicht zu wenig gemacht.
Ja, zwei Songs, glaube ich, oder so.
Aber auch die Idee überhaupt zu haben, finde ich gut, das so zu machen. Und natürlich auch so dieses Spielen mit diesem Bildschirm, die Bilder, die da drüber gelaufen sind, die Schalten, die du da gemacht hast, das Ganze, also mit am eindrücklichsten fand ich da auch die Geschichte mit, also nicht nur mit der ISS, sondern mit Unforgettable Fire, wie das dann quasi runter, da wurde das ja, glaube ich, das erste Mal ausgefahren.
Ja, also bis ganz
nach unten. Bis ganz nach unten. Und da, das hatte ich dann auch in dem Sinne überrollt. Und dann gab es ja noch hier diesen, wo sie die Techno-Version quasi gespielt haben, wo Larry mit den Bongos rumgegangen ist. Ne? Das war auch ein
Ding. I go crazy.
Ja, I go crazy. Ja, das war ja damals auch, glaube ich, so die Blackberry-Werbung. Aber diese Nummer, und das war wirklich, das hat dir unten, als der Bass das erste Mal da gewummert hat, ne, das hat dir quasi einmal den Magen hinten zur Wirbelsäule wieder rausgeschoben. Ja,
das hat Spaß gemacht.
Ja, das war echt
krass. Ich fand's auch gut, also dass wir das so gemacht haben. Die haben ja beim ersten Konzert in Barcelona die zwei Versionen davon gespielt. Ne, einmal die Studioversion und dann nochmal eben diese Techno-Version, bei der sie ja dann geblieben sind. Aber auch, ich fand zum Beispiel jetzt Unforgettable Fire, war eine große Überraschung, dass sie es gespielt haben und dass denen richtig gut gelungen. Auch diese leichte Textveränderungen, Veränderungen, die sie dann hatten, hier Stay, was er nur langgezogen hat, ne? Fand ich erst recht bei den ersten Konzerten, so wie er es da gesungen hat, wunderschön. Das habe ich echt Gänsehaut, kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das höre.
Ja, und das zeigt dann halt auch, wie zeitlos diese Songs sind, ja? Also das ist Wahnsinn, dass man das dann auch in so einer Produktion mit unterkriegt, diese alten Songs, die dann überhaupt nicht alt wirken, sondern als wenn die gestern geschrieben wurden. Und das ist ein ganz, ganz großes Talent von U2. Was sie aber nicht hingekriegt haben, ist ihr Album, was sie ja eigentlich promoten wollen durch diese Tour, ja, zu halten. Also sie haben ja dann deutliche Anpassungen vorgenommen.
Na, 2009 war es ja wirklich die Tour zum Album. Hat schon gepasst. Was aber dann nicht mehr so gepasst hat, ist jetzt die Optik. Also das Album und die Kunst, die das Album hat, hat man nicht wieder gesehen bei der Tour. Und das hat diesmal ganz gefehlt irgendwie. Da gab es gar keine Schnittmenge. Aber die haben ja erstmal natürlich viele Songs von gespielt und die waren auch richtig gut. Auch live hat ja Get on Your Boots ordentlich dazu gewonnen, finde ich. Also auch in der Fangemeinde hat er dann, kam er dann schon deutlich besser an. Aber auch No Line on the Horizon, der Song selber, finde ich echt toll. Da kannst du auch richtig mitgrölen. Gibt es ja auch Videos auf YouTube, da hörst du die Meute richtig singen.
Und Moment of Surrender als Rausschmeißer hinten raus, da müssen wir nicht drüber reden. Also das hatte fast schon 40-Qualität.
Ja, und man das Ende sagen. Sowieso vom Konzert, eigentlich die drei Songs hintereinander. Erstmal gab es ja das Gedicht als Einstieg. Dann Ultraviolet. Auch neu gewesen in dem Set.
Mit dem schwingenden.
Ne, und wie sie es dargestellt haben mit der Claw, mit dem Mikro, mit seinen LEDs an der Jacke, haben sie richtig toll gemacht. Dann der Übergang zu Wizards Audio und dann eben Moment of Surrender. Das hat richtig Atmosphäre gehabt. Ich weiß halt noch, wo ich in Berlin war und wie gesagt, ich hatte nur, oder wie du es auch schon gesagt hast, nur eben Moment of Surrender im Kopf gehabt und war einfach begeistert. Da war auch noch das Tolle. War auch noch Nebel an dem Tag.
Ah, okay.
Da hat ja immer geregnet, also, da war richtig
Nebel. Bisschen mystisch, das Ganze.
Ja, und das war unglaublich faszinierend, das dann zu sehen und zu hören, das in der Kombination.
Und sie haben ja auch gerade auf der Tour Sachen bedient, die sie vorher nicht bedient haben. Städte, Moskau, glaube ich, Istanbul haben sie gespielt. Also auch mal wirklich auch mal Fans mitgenommen, die man vorher so nicht eigentlich angespielt hat.
Istanbul im Stadion waren irgendwie 15.000 Leute und nach der Hälfte waren nur noch 8.000 da, so ungefähr.
Ja, das ist dann quasi, das rächt sich dann, wenn du dann jahrelang da eben nicht mal gespielt hast, so ungefähr, oder noch nie da gespielt hast. Wie willst du da auch eine Fangemeinde letztendlich haben? Aber ist schön, das erdet dich, glaube ich, auch so als Megastar, als Superstar auf diesem Planeten.
Ja, die haben nur einiges ausprobiert, was eine Tour angeht.
Ja, sie haben ja auch noch in einem Bereich, sag ich mal, wieder gewildert zum 20-jährigen Jubiläum, nämlich Actum Baby. Da sind ein paar Songs angepasst worden, möchte ich mal sagen, und dann auch, ich sag mal, so ein bisschen als Schwerpunkt für die Tour dann, oder zum Schwerpunkt der Tour geworden.
Da gab es halt nochmal einen Cut, also das, was ich gerade schon gesagt habe, dass die Tour in 2009 jetzt optisch nicht viel mit, oder fast gar nichts mehr mit dem Album zu tun hatte, gab es jetzt wirklich auch einen Cut in 2010, dass eigentlich nur noch so ein paar Reste übrig geblieben sind von dem Album und dass sie dann mehr ja, zu Achtung Baby gegangen sind und doch eher in ihrer Geschichte, Songgeschichte eher rumgewildert haben. Klar, Achtung Baby deswegen, weil 20 Jahre stand ja, 20 Jahre stand auf dem Programm. Für mich kommt es eigentlich gerade viel kürzer vor, ja, weil wir neulich uns darüber unterhalten hatten, ja, erst über die Zeit. Ne?
Zeit verging wie im Flug, was das angeht. Zwischenzeitlich hat sich Bono noch aufs Maul gelegt.
Ja,
so,
hat er Rücken gehabt. Ne? Das war der Rücken, glaube ich.
Gesicht auch. Ich glaube, er hat sich alles gebrochen, was da irgendwie geht. Da waren ja auch, da ist ja zwischenzeitlich dann auch mal Chris Martin eingesprungen oder Bruce Springsteen bei einem Benefits-Gig, den sie gemacht haben da am Times Square. Mhm. So, und das ist schon nicht so ganz. Oder auch Glastonbury wollten sie spielen, konnten sie dann auch nicht spielen und so.
Da ist ja dann Edge aufgetreten mit Muse.
War eine bewegte Zeit auf alle Fälle, was das angeht. Und die werden wir jetzt dann auch gleich nochmal zum Leben erwecken. In unserem Praxisteil.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Praxisteil.
Mal wieder. Ja, und da erwecken wir traditionell hier schon bei One Desire, dem Podcast über U2, die Musik von U2 aus der jeweiligen Periode, aus dem jeweiligen Milestone zum Leben. Und ja, da ist ja einiges auch gewesen. Also Sachen, die man auch, oder die U2 selber kaum live gespielt haben oder selten live gespielt haben, haben wir auch dann ja im Einspieler schon mal gehört vorhin. Du hast dir jetzt was rausgesucht, was?
Ja, erstmal, was ich auch natürlich echt schön fand bei der Platte, hätten sie natürlich noch deutlich mehr machen können oder öfter spielen können, dass die ja echt richtige Perlen da gespielt haben, so In Your Blue Room, oder auch Mercy, ja, wo Bono ganz überrascht war in München, als sie es gespielt hatten, dass die Leute da schon mitgesungen haben bei dem Song, obwohl sie den nie veröffentlicht haben.
Ja, siehst du.
Aber U2-Kenner kennen den Song ja.
Ja, natürlich.
Schönes Ding.
Und das werden wir jetzt nicht zu hören kriegen, aber wir werden uns auf ein paar Songs da beschränken, Sebastian, die, ja, ich sag mal, dann auch so ein bisschen stellvertretend für das stehen, was U2 gemacht haben in dieser Zeit. Und du wirst uns sagen, warum und was.
Ja, die sind beide halt auch von der Platte, Neue Line und The Horizon.
Logisch.
Zum einen Magnificent, einmal allein schon für deine Schwester. Ich glaube, die mag den Song richtig gerne.
Ja, ist ja so. Es geht ja, glaube ich, über die Jungfrau Maria oder so, was textlich.
Nee, aber ich glaube nicht, textlich ist, glaube ich, nicht der Grund, warum sie den Song mag.
Nee, das nicht. Aber das hat Bono wieder tief in sein katholisches Herz gegriffen, beim Texten, glaube ich. Mhm. Und ja, dann leg mal los.
Ja, noch kleine Erklärung natürlich. Ne? Die beiden Songs, die ich mir rausgesucht habe, da finde ich ganz interessant, dass die eigentlich irgendwie wie ganz alte Songs auch sind, wie 80er Jahre, Anfang 80er Jahre Songs, weil die ja der
Gitarren. Das musst du dir dann gleich mal erklären.
Was Edge nämlich eigentlich spielt, sind dann wirklich Einzeltöne, die dann eben Bono beim Gesang auch begleiten. Und das hat er ja wirklich schon zu Boy Oktoberzeit nicht
Oktober
auch so gemacht, genau so eigentlich.
Naja, dann gucken wir mal. Magnificent.
Also er fängt ja erstmal langsam an.
Ja, und dann zieht er nochmal das Schlagzeug hoch.
Sound.
Das klingt auch schon wieder wie drei Songs in einem, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Also da haben sie sich auch wieder richtig Mühe gegeben. Magnificent, wie gesagt, gefällt mir auch super gut auf der Platte. Was mir auf den Sack geht, ist diese durchgängige Bongo, die da getrommelt wird. Das nervt so.
Ist mir gar nicht so aufgefallen.
Das ist so langweilig. Das ist so, also das ist so wenig U2, wahrscheinlich, weil sie Bongo selten benutzt haben in ihrer
Karriere. Ja, die haben den Song ja dann auch 2015 nochmal auch in Amsterdam gespielt, da haben sie den da nochmal ein bisschen gestrafft. Fand ich eigentlich ganz geil, wie sie den da performt haben. Also wirklich so, ja, wirklich straffer und ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht.
Ja. Was hat er genau gemacht also bei der Gitarre auch? Also weil du jetzt
zuerst Sounds natürlich sehr klassisch, da hat er wieder so zwei, drei Delays drin, wie man ja hier hört. Also in dem Fall zwei Delays, ein bisschen Distortion drin. Bei einem Zwischenpart dann, da hat er dann auch wieder so ein Pitch-Effekt mit drin.
Ja, den ich sehr schön finde, ja.
Aber in dem Fall wirklich der Originalton und nochmal eine Oktave höher gleichzeitig. Ne, hört man da so ein bisschen und das hat dann mit dem Delay zusammen auch so ein bisschen Effekt wie dieser Schimmer, dieser Streicher, ja, was genau. Man immer so hört.
Deswegen finde ich es wahrscheinlich auch so schön.
Ja, habe ich zwar nochmal ein bisschen extra dazugefügt. Ich glaube, Ed spielt das sogar ganz ohne Schimmer und es klingt dann halt so ein bisschen mehr danach. Ne?
Sehr schön. Und dann hast du noch mitgebracht? Ein Song von No Line on the Horizon, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, underrated ist. Ja, das ist so ein Ding, das ist so wie Rotwild im Zoo, da gehst du dran vorbei.
Also ja, finden die Fans, glaube ich, auch richtig toll, den Song.
Ja, also und ist jetzt nicht so, wenn du die Platte, hörst, also der Mitgröl-Song, der kommt erst raus, wenn es live ist. Aber wenn du das hörst auf der Platte, dann denkst du dir so, ja, ist okay.
Da haben wir ja auch das Vogelgezwitscher. Und zwar nämlich, jetzt wisst ihr das natürlich schon wahrscheinlich, okay. Mit Anna und Paula. Mhm. Aber macht auch unheimlich viel Spaß, das Ding zu spielen. Hat ein riesen tolles Solo da drin. Na, ob ich das jetzt heute mal anspiele, weiß ich noch nicht.
Nee, ist wahrscheinlich zu
kurz. Das machen wir vielleicht mal extra irgendwann mal,
wo ich ein bisschen üben muss. Special-Folge. Wie gesagt, wir sind ja immer relativ spontan hier, auch was die Auswahl der Songs angeht. Und natürlich auch keine Profimusiker, aber um euch das näher zu bringen, wie U2 auch da, ich sag mal, zu Werke gehen, insbesondere dann auch vom Gitarrensound, das versuchen wir uns euch hier näher zu bringen. Ja, und dann Unknown Caller.
Was soll der Anfang? Los. Aber relativ kompliziert sogar für seine Verhältnisse zu spielen. Dann wechselt er, dann spielt er sogar mit den Fingern mal, was er auch nicht so oft macht.
So ein bisschen Zupftechnik.
Dann geht er wieder rein. Ja. Später zum Beispiel in der zweiten Strophe, da zupft er nicht mehr, da hat er nochmal ein bisschen anderen Sound drin, wo er sich eigentlich nur auf einer Seite ja bewegt.
Ja, und wenn du mich jetzt gefragt, also wenn ich das jetzt nicht kennen würde, ne, ich könnte dir nicht sagen, aus welcher Periode das ist. Das ist sehr interessant, wie er sich wieder ganz viele Sachen, wie du am Anfang gesagt hast, ganz viele Sachen gegriffen hat und dann wieder neu zusammengesetzt von den Sachen, die er früher auch schon gemacht hat.
Und wenn man sich das vor Augen hält und dann einfach nochmal dran denkt, was Brian Eno eigentlich dazu gesagt hat zu dem Album vorhin, dann passt es. Das heißt, er hat ja gesagt, U2 sind die einzigen, die so ein Album hätten aufnehmen können. Ja, es klingt dann irgendwie nach U2 und auch nicht. Und das liegt daran, dass es irgendwie an alles erinnert, was U2 schon gemacht hat, aber es trotzdem auch neu ist. Und die Erinnerungen, mit denen sie da immer wieder spielen natürlich, was vielleicht auch an deren spielerischen Limitiertheit liegt, hört man dann immer wieder und das lässt uns, glaube ich, als Fan ewig dabei bleiben. Das ist genau das, worauf wir halt stehen. Da sind wir halt ein bisschen eindimensional und leben halt gerne in einer Schublade.
One Desire, der U2-Podcast oder der Podcast über U2 bei meinmusikpodcast.de, neigt sich jetzt schon wieder dem Ende. Wir haben jetzt eben gerade im Praxisteil einiges gehört, dass U2 gerne auch mal in der Vergangenheit nochmal wühlen und sich das dann nochmal jetzt neu zusammensetzen für ein entsprechendes Album, wie zum Beispiel No Line on the Horizon. Und trotzdem klingt es irgendwie neu. Ja, was nehmen wir mit, Sebastian, aus diesem Milestone?
Ja, dass es schwierig für sie wird, relevant zu bleiben. Wirklich eben eigentlich so eine Top-Band auf der Welt.
Da fehlt die Single. Da fehlt halt die Single und die Sachen. Ne?
Wobei ne, eigentlich fällt es dann ja nicht schwer. Also, das ist halt so Fakt, dass sie eine Top-Band sind. Ja. Und auch durchaus erfolgreicher mit neuem Material als alle anderen, die schon lange dabei sind. Aber diese Hit-Single, die Radio-Single, die klappt einfach bei denen, glaube ich, nicht mehr. Heißt ja nicht, dass es nicht nochmal eben kommen mag. Aber dass sie natürlich super Ideen haben für eine Tour, wo ja besonders hier Willie Williams immer der kreative Mann ist.
Also da ist ja auch ein riesiger Stab dahinter mittlerweile. Das ist ja, das denken sich ja nicht die vier aus, die sitzen beim Brainstorming vielleicht mal mit dabei oder geben mal meinen Input oder so. Aber das ist ja schon sehr, also die beschäftigen ja auch die besten Stage-Designer der Welt. Also da kann man
das
ja,
ist ja der Williams.
Das kann man ja so sagen, dass man da sich da auch eine Menge Gedanken gemacht hat, in Anführungsstrichen, oder viel Gedanken machen bezahlen kann mittlerweile auch. Das darf man ja auch nicht unterschätzen.
Aber es war auf jeden Fall eine tolle Zeit. 3 Jahre Tour ist ja ein ordentliches Stück Pfund, wie mein ehemaliger Chef von mir gesagt hat. Ja. Hat dann aufgehört, eigentlich so mehr oder minder gefühlt, mit Glastonbury. War ja dann so der Abschluss, das war ja wirklich das erste Mal seit Mitte 80er oder sowas, dass sie mal wieder bei so einem Festival aufgetreten sind. Nee, ich glaube, ein Festival hatten sie auch schon mal so zwischendurch mal so ein bisschen was gehabt.
Ja, jetzt zerstöre ich den.
Ja, ja. Aber so ein richtiger Festivalauftritt war wirklich der erste seit Mitte 80er. Von denen, wir haben persönlich ja richtig viel damit eben können, mal.
Ja, das stimmt.
Weil wir denen ja auch hinterher gereist sind. Dublin, also wie wir vorhin schon gesagt haben, schadet nicht, wenn man das mal mitmacht. Macht richtig Spaß. Das ist eine absolute U2-Party dort.
Absolut. Und Party, weiß ich jetzt nicht, ob es partymäßig weitergeht hier bei Podcast. Wir werden uns aber natürlich weiter mit dem Thema U2 beschäftigen, wenn ihr mögt. Und ja, was haben wir uns dann fürs nächste Mal auch so mit überlegt?
Ja, da geht es dann an ein paar Jahre weiter. Wir haben also die Folge genannt, 4 Touren und ein Apple-Fall. Ja, da muss ich gleich wieder an das Gedicht denken aus einem Film.
Songs auf irgendwas, ja. Was? Ja, kannst du dann das nächste Mal zum Besten geben, wenn wir hier bei One Desire uns dann der folgenden Periode dann widmen werden.
Ich freue mich jetzt schon.
Ja, ich freue mich auch. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian.
Ich bedanke mich bei dir, Lars.
Und ja, wisst ihr ja, dann hoffentlich dann das nächste Mal seid ihr wieder mit dabei hier bei One Desire.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.